Sicherlich hatte jeder von uns in seinem Leben schon mal eine Begegnung, die er oder sie nie vergessen hat. Ich erinnere mich zum Beispiel vor vielen Jahren, das war, ich glaube, 2008, da waren wir mal auf einem Konzert einer Band, die ich damals und immer noch sehr mag, die Gather Vocal Band. Und nach diesem Konzert, die Halle war schon fast leer, alle Leute waren schon mehr oder weniger auf dem Weg nach draußen, kamen zwei dieser Sänger nochmal zurück in die Halle und die standen bei der Bühne und wir haben einfach die Gelegenheit gehabt, noch ein bisschen mit ihnen zu reden, ein bisschen unser Englisch auszuprobieren und uns auszutauschen über die Musik, über das, was uns gefallen hatte. Und das war für uns damals eine wirklich außergewöhnliche Begegnung mit diesen Männern, weil wir viel von ihnen schon auf Videos gesehen haben und Musik gehört haben von ihnen. Ein Jugendfreund von mir, der hatte auch mal eine ganz unvergessliche Begegnung. Und zwar ging er eines Tages bei uns hier durch die Stadtmitte und ich glaube, es war das Cityfest oder irgend so ein Stadtfest war es. Und dann sah er auf einem großen Stein, der dort in der Stadt irgendwo war, sah er ein Mädchen sitzen. Und diese Begegnung hat ihn umgehauen. Sie hat sein Leben total verändert. Das kann man nämlich so sagen, weil er mittlerweile mit diesem Mädchen verheiratet ist. Und ja, sie ist nicht mehr ein Mädchen, sie ist schon eine junge Frau. Und die sind verheiratet, haben auch schon ein Kind. Und diese Begegnung war so unvergesslich für ihn, dass er sogar auf seiner Hochzeit ein Lied über genau diese Begegnung gesungen hatte. Ja, wir Menschen, wir haben immer wieder Begegnungen, die uns prägen, die sich uns einprägen, die unvergesslich für uns sind. Und auch in dieser Predigt soll es heute um eine solche Begegnung gehen. Das Motto für diese Predigt ist, die Begegnung mit Jesus, ein unvergesslicher Moment. Heute bei dieser Taufe, in diesem Taufgottesdienst, möchte ich unseren Fokus ganz bewusst auf Jesus ausrichten und ihn in den Mittelpunkt rücken. Eine Begegnung mit Jesus, ein unvergesslicher Moment. Und dieser Bibeltext, den ich euch heute lesen möchte und ein bisschen auslegen möchte, der soll genau dazu dienen. Und ich lese euch die ersten Verse, die wir heute betrachten werden miteinander, aus der Offenbarung, aus dem Kapitel 1 vor. Offenbarung Kapitel 1, Verse 9 bis 11 erst einmal. Da lesen wir Folgendes. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Und ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus, Smyrna, nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Diese Verse sollen die Einleitung in unsere Predigt bilden. Wir lesen hier, dass es um Johannes geht. Er sagt gleich am Anfang, er stellt sich vor, ich, Johannes, schreibe es euch. Es ist Johannes, der große Apostel Jesu Christi selbst. Und am Ende dieses Verses, Vers 9, da klärt er auch noch den Grund, warum er auf dieser Insel Patmos ist. Diese Insel Patmos, die liegt etwas nördlich der Insel Kos, die kennen vielleicht einige von uns als Urlaubsort, vor der Küste der heutigen Türkei, dort liegt sie, und die Insel war eine Gefängnisinsel, wo Leute hingesandt worden oder hingeschickt worden sind, die in die Verbannung sollten. Die weg sollten aus der Gesellschaft, die wurden dort hingebracht, weit ab vom Schuss. Fern von den Gemeinden befand sich Johannes hier, fern ab all seiner Geschwister, die ihn vielleicht ermutigen könnten, außerhalb der normalen Zivilisation. Und der Grund dafür ist, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Er befand sich dort, weil er vermutlich einmal zu oft über Jesus Christus gepredigt hatte. Oder vielleicht, weil er einmal zu oft öffentlich in Jerusalem oder wo er auch immer er war, zu seinen Überzeugungen stand, zu dem, was er erlebt hat mit Jesus. Johannes ist auf der Gefängnisinsel. Und lasst uns noch einmal verdeutlichen, wer hier eigentlich vor uns steht und wem das Ganze hier passiert, von dem wir hier lesen. Johannes wurde als junger Mann, als Fischer von Jesus selbst in die Nachfolge gerufen. Er gehörte zu dem engen Zirkel, zu dem engen Kreis der Freunde um Jesus, die mit Jesus 3,5 Jahre durch Israel wanderten. Er war ein einfacher Fischer und hatte eigentlich keine große Ahnung von Theologie, von den Schriften, von den Gesetzen. Jedenfalls nicht so wie die Schriftgelehrten. Und dann schlussendlich reifte Johannes durch die Zeit bei Jesus und durch alles, was danach geschah, wie Gott in ihm wirkte, er reifte zu einem wichtigen Gemeindeleiter der ersten Gemeinden, nachdem Jesus diese Erde verließ. Und er stand vermutlich zu dem Zeitpunkt hier schon seit Jahrzehnten im Dienst für Christus und für die Gemeinde. Er hatte sich eingesetzt, aufgeopfert, Mut und Stärke bezeugt in seinem Dienst und genau das hat ihn auf diese verlassene Insel Patmos gebracht. Wenn wir an seine Freunde denken, die anderen Apostel, die Freunde Jesu, die auch noch mit Johannes eine sehr prägende Zeit erlebt haben bei Jesus, dann müssen wir feststellen, dass vermutlich zu diesem Zeitpunkt schon alle anderen Apostel hingerichtet worden waren. Sie sind Märtyrer gewesen. Sie sind für ihre Überzeugungen schon eiskalt umgebracht worden. Und Johannes war der Einzige, der noch von diesem engen Kreis der Jünger lebte. Und jetzt sitzt dieser große Mann Gottes in der Einsamkeit und wir können uns vorstellen, dass er sich vielleicht fragt, hat sich das alles gelohnt? All die Jahre des Dienstes, all die Mühe, die ich in die Arbeit hineingesteckt habe, die ich in Menschen investiert habe, all meine Kraft und all meine Zeit, war es das wert gewesen? War es wert gewesen, dass ich hier auf dieser verlassenen Insel Patmos sitze, ausgestoßen vom Rest der Gesellschaft? Oder hätte ich mein Leben anders verleben können? Hätte ich vielleicht Karriere machen können? Hätte ich vielleicht einen großen Fischbetrieb aufbauen können und das große Geld verdienen können? Und in diese Situation hinein passiert etwas. Johannes hat diese übernatürliche Begegnung. Er hört, wir lesen davon, er hört eine laute Stimme, die mit ihm spricht. Aber die Stimme ist nicht einfach nur laut, sie wird hier beschrieben als wie der Klang einer Posaune. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal so richtig eine Posaune gehört habt. Wenn ihr so richtig mal an Blechbläser denkt, dann kann es ganz schön scheppern, wenn die so richtig Gas geben beim Posaunen. Eine Posaune kann man nicht überhören. Eine Posaune hat Signalwirkung, nicht umsonst wurde sie früher in den Kriegen, wo viel Kriegslärm war, wo großer Schlachtlärm war, als Signal eingesetzt, um bestimmte Manöver auszuführen. Es wurden bestimmte Signale mit der Posaune, mit Trompeten gespielt, damit die Soldaten wussten, was sie tun sollen. Vorwärts, Rückzug, irgendwie zur Seite oder was auch immer die Generäle von ihnen wollten. Posaunen hatten Signalwirkung, die waren zu hören. Und Johannes hört diese gewaltige Stimme von hinten. Und wir merken hier, dass Johannes plötzlich gar nicht mehr so allein und abseits vom Geschehen dieser Welt ist. Er ist mittendrin. Diese einsame Insel, diese einsame Gefängnisinsel, auf der Johannes ausgestoßen ist vom Rest der Welt, wird zum Schauplatz Gottes. Und lass uns lesen, was er weiter schreibt in den Versen 12 bis 16. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz. Sie glühten, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Hier geht's jetzt richtig zur Sache. Johannes will wissen, wer mit ihm spricht. Er hört diese Stimme von hinten, die wie eine Posaune laut ist und ihn erstmal ja aus seinem Gedanken herausreißt und er möchte wissen, wer da ist und er dreht sich um zu der Stimme. Und was er da sieht, muss ihm wahrscheinlich wirklich die Sprache verschlagen haben. Etwas Atemberaubendes. Etwas Unvergessliches. Johannes sieht Jesus selbst. Aber nicht mehr so, wie er ihn gesehen hat, als Jesus damals in den Himmel auffuhr mit der Wolke. Nicht mehr mit diesem menschlichen Aussehen, das Jesus damals hatte, sondern er sieht ihn so, wie Jesus jetzt ist. Man merkt, dass Johannes irgendwie die Worte fehlen für die Beschreibung hier. So herrlich muss Jesus ihm erschienen sein. Und er benutzt ganz viele Vergleiche, um diese Erscheinung irgendwie greifbar zu machen, sodass wir als Leser ein ungefähres Bild von dem bekommen, was er sieht. Und leider haben wir nicht genug Zeit, um auf all diese Dinge eingehen zu können hier. Deswegen streifen wir sie nur ganz kurz. Wir lesen davon, dass Jesus Gold an seiner Kleidung hat. Er trägt Gold, vermutlich ein Hinweis auf seine königliche Stellung. Die Haare sind leuchtend weiß. Seine Augen sind wie Feuerflammen, haben wir gelesen. Die Füße glänzen wie erhitztes Erz, das richtig, richtig heiß ist. Und seine Stimme ist wie ein gewaltiges Wasserrauschen. Aus dem Mund geht ein zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht leuchtet wie die Sonne, wenn sie mittags so richtig in voller Kraft die Erde erstrahlt und erwärmt. Diese Erscheinung Jesu, all das, was er beschreibt hier von Johannes, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine alles überstrahlende Erscheinung, die Johannes sieht. Und Jesus strahlt pure Reinheit aus, Heiligkeit, königliche Macht oder Weisheit. Kurz gesagt, das ist genau das Bild, das Johannes uns hier von Jesus vermittelt. Und Johannes hat eine Erscheinung von Jesus, wie er und wie wir uns das nie ausmalen könnten. Jesus tritt hier als Herrscher auf. Wir merken ganz eindeutig, es ist nicht irgendjemand, nicht mehr derjenige, der gefoltert und hingerichtet wurde von den Menschen. Es ist auch nicht mehr der Jesus, der von den Menschen hin und her geschubst werden konnte, von einem Verhör zum nächsten und wieder erniedrigt wurde. Jesus besitzt absolute Macht. Jesus hat uneingeschränkte Ehre hier und besitzt unendliche Weisheit. An ihm geht nichts mehr vorbei. Er überstrahlt alles. Er steht über allem. Das ist das Bild, das Johannes uns hier vorstellt. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir in unserem Leben nicht immer vor Augen haben. Wahrscheinlich meistens nicht vor Augen haben, wenn wir an Jesus denken. Wir sehen eher den vom Kreuz, von der Folterung geschwächten menschlichen Körper von Jesus, wenn wir an ihn denken oder irgendetwas Ähnliches. Aber das war einmal. Jesus wurde gefoltert, Jesus wurde gekreuzigt. Er wurde auf bestialische Art und Weise hingerichtet für unsere Sünden, auf jeden Fall. Aber Jesu jetziger Zustand ist Herrlichkeit. Jesu jetziges Aussehen ist königliches Auftreten. Jesus ist Sieger und Jesus ist Herrscher. Jesus ist die wichtigste Persönlichkeit in der Geschichte dieser Welt, in der Vergangenheit, durch das, was er getan hat, in der Gegenwart, das, was er jetzt tut, in unserem Leben, in den Gemeinden, überall auf der ganzen Welt und in der Zukunft. Durch alles, was Jesus noch tun wird. Lesen wir die Offenbarung weiter, dann merken wir, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus der Herrscher ist, der diese Welt beherrscht und derjenige ist, dem alle Ehre zukommen wird. Und eine Begegnung mit diesem Sieger, mit diesem Jesus, ist das Beste, was einem Menschen auf dieser Erde je geschehen kann. Jeder dieser jungen Männer, die hier durch die Taufe heute etwas bezeugt haben, haben bezeugt, dass sie eine Begegnung mit Jesus hatten. Jeder Christ hier in dieser Gemeinde, jeder Christ auf der ganzen Welt hatte eine Begegnung mit Jesus, mit Gott. Vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht ganz so spektakulär und so bildhaft, wie Johannes sie hatte. Aber eine Begegnung mit Gott hat stattgefunden, weil Menschen nur ein Kind Gottes werden können, wenn sie einen persönlichen Glauben an Gott haben. Wenn sie dem glauben, der sie retten kann. Wenn wir daran glauben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, dann werden wir Menschen gerettet. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft. Im Römerbrief lesen wir 5 Vers 1, da sagt Paulus, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben an Jesus, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es ist der Glaube, es ist diese Begegnung mit Gott, die uns Frieden mit Gott bringt. Glaube an Christus und du wirst sein Kind und du hast Frieden mit Gott. Das ist die Botschaft der Bibel. Und genau diesen Vorgang drücken wir als Christen ja auch mit der Taufe aus. Das ist das, was wir heute gesehen haben. Durch das Untertauchen, Viktor hat es erst schon gesagt, zeigen wir, dass wir mit Christus gestorben sind. Wir nehmen Christi stellvertretenden Tod für uns in Anspruch. Wir zeigen an, Sünde und der Satan, der Teufel, die haben keinen Anspruch mehr auf uns. Die haben keine Herrschaft mehr über uns. Und durch das Auftauchen zeigen wir an, dass wir mit Christus zu einem neuen Leben auferstanden sind. Es ist nicht mehr unser altes Leben, sondern wir haben ein neues Leben in Freiheit mit Jesus Christus. Und die Taufhandlung an sich ist nichts Mystisches. Es ist nicht das Wasser, das irgendetwas tut, an dem Wasser war nichts Besonderes. Es ist eine Symbolik, es ist eine symbolische Handlung, die das anzeigen soll, was innerlich in uns, was innerlich in euch bereits passiert ist. Das, was ihr erlebt habt, eine Begegnung mit Christus. Johannes hat nun Jesus in absoluter Herrlichkeit gesehen und erlebt. Und jetzt ist die Frage, was passiert nun? Lass uns die letzten zwei Verse unseres Abschnitts lesen, Vers 17 und 18. Da sagt er, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Die offensichtliche Folge dieser Erscheinung von Johannes, die Johannes hat, ist, dass es Johannes umhaut. Vielleicht sollte man diese Predigt nicht eine unvergessliche, sondern eine umwerfende Begegnung mit Jesus nennen, weil genau das die direkte Folge war. Johannes sagt, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Ihn hält nichts mehr auf den Beinen. Der Boden wird ihm buchstäblich unter den Füßen weggezogen. Und Johannes ist wie tot in diesem Moment. Eine völlige Ohnmacht hat ihn gepackt. Er kann nichts tun. Vor Gottes Herrlichkeit, wenn Gott in seiner Herrlichkeit, wenn Gott als der Herrscher dieser Welt auftritt, gibt es für einen Menschen kein Bestehen. Wir lesen in der Bibel von einigen anderen Begegnungen von Menschen, die Gott in Herrlichkeit begegnet sind. In 2. Mose 33, Jesaja 6, Hesekiel 1, an verschiedenen Stellen. Vor Gott besteht niemand aus eigener Kraft, durch eigenes Handeln, durch eigene Werke. Und in diesem Moment, wo Johannes wie tot auf dem Boden liegt, zeigt sich Jesu liebevolles Handeln. Johannes liegt da wie tot vor ihm, kann nichts machen, ist völlig ohnmächtig. Und was macht Jesus? Nicht wie bei Jesaja, dass er einen Engel schickt, dass der Engel etwas tun sollte mit Jesaja, sondern Jesus beugt sich selbst hinunter zu Johannes und legt liebevoll seine Hand auf ihn. Und auch das, was er sagt, ist unendlich liebevoll. Ich weiß nicht, ob der Klang der Stimme immer noch diesen Posaunenklang hat oder wie gewaltiges Wasserrauschen. Auf jeden Fall, das, was er sagt, spricht Johannes Mut zu. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt nicht mehr. Ich lebe und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Es gibt keinen Grund mehr zur Angst. Ich bin der Sieger. Das ist das, was Jesus sagt. Er füllt alle Extremstellen aus. Der Erste und der Letzte. Er umrahmt alles. Er sagt, hab keine Angst. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe den Schlüssel für den Tod. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus derjenige ist, der schlussendlich bestimmt über Tod und Leben. An ihm geht nichts vorbei. Und er hält die Schlüssel des Hades. Der Hades ist einfach das griechische Wort für das Totenreich, da wo die Toten, die Gestorbenen hinkommen und ja, die auf das Ende der Welt warten, bis Jesus sichtbar wiederkommen wird. Dieser Jesus sagt, hab keine Angst, ich bin da. Ich glaube, es ist ziemlich deutlich, dass diese Begegnung mit Jesus für Johannes eine wirklich außergewöhnliche und unvergessliche Begegnung war. Die wird er den Rest seines Lebens nicht mehr vergessen haben. Was können wir daraus für uns lernen? Ich möchte kurz drei Sachen aus diesem Text für uns herausziehen. Jesus hat seinen treuen Diener Johannes nicht vergessen. Er begegnete ihm noch ein letztes Mal und belohnte ihn für seinen treuen Dienst. Nach all diesen Jahren, die Johannes gelebt und gearbeitet hatte. Vielleicht fühlst du dich als Christ auch manchmal wie auf einer Gefängnisinsel. Du denkst, dass du in der Verbannung bist, weit weg vom pulsierenden Leben. Vielleicht ist dir die Kraft ausgegangen, die Energie. Vielleicht hast du schon viel für Gott getan, hast dich aufgerieben im Dienst über viele Jahre, warst für andere Menschen da zu passenden Zeiten und zu unpassenden Zeiten und bist nun ausgelaugt und am Ende. Vielleicht fragst du dich in diesem Moment, ob Jesus noch etwas anfangen kann mit dir, mit deinem Leben, nach all den Jahren des Dienstes. Gibt es noch etwas zu tun? Kann Jesus noch jemanden gebrauchen der vielleicht am Ende seiner Kräfte ist, besteht noch Hoffnung für dich. Jesus zeigt hier an diesem Beispiel an Johannes ganz deutlich, dass er seine Diener und dass er seine Kinder nicht vergisst. Und im richtigen Moment kann die Gefängnisinsel zum Schauplatz von Gottes unendlich großer Herrlichkeit in deinem Leben werden. Deine innerliche Leere und Entmutigung kann der Schauplatz für Gottes Herrlichkeit sein, für seine Ehre, da wo er sich ganz entfaltet, wenn er sich dir neu zeigt, wenn er dich ermutigt, seine rechte Hand auf dich legt und sagt, hab keine Angst, ich bin da und dir seinen Beistand zuspricht. Ein zweites, manchmal erleben wir als Menschen aber auch viel Druck von außen, durch Umstände, durch äußere Umstände, durch Dinge, die von außen an uns herankommen. Da können zum Beispiel private Probleme in der Familie sein. Vielleicht mit deinen Kindern oder mit deinen Eltern. Vielleicht ist die Ehe ruiniert, die du führst. Vielleicht hast du sogar Gewalt erlebt durch Familienangehörige, durch nahe Verwandte oder Bekannte in deinem Leben. Oder du erlebst Mobbing oder andere Probleme in der Schule oder auf deiner Arbeitsstelle oder sonst irgendwo. Aber vielleicht sind es auch die Kriege oder die gesellschaftlichen Entwicklungen, all das, was wir um uns herum in dieser Welt sehen, immer wieder jeden Tag in den Nachrichten, die dich erschrecken und die dir irgendwie ja auch zu so einer Angststarre dich dazu bringen. Wir können uns aus dieser Botschaft, aus dieser Erscheinung Jesu eine Botschaft zusprechen lassen. Jesus ist der Sieger über den Tod. Jesus ist der Sieger über alles Leid. Und Jesus ist der Sieger über jede Gerechtigkeit. Und er wird es zu einem Ende bringen. Er wird für Gerechtigkeit sorgen, weil er der Herrscher ist. An ihm kommt nichts und niemand vorbei. Und dieser Herrscher, dieser Jesus sagt dir, fürchte dich nicht. Jesus will dir helfen, egal in welchem Problem du dich momentan in deinem Alltag, in deinem Leben befindest. Es gibt nichts zu Großes für Jesus und es gibt nichts, was zu klein ist für Jesus. Lasst uns ihm alles anvertrauen, was uns Sorgen bereitet, was uns runterzieht und niederdrückt. Und eine letzte Anwendung, die wir aus dieser Erscheinung ziehen wollen, richtet sich an diejenigen, die noch keine Nachfolger Jesus sind, die diese persönliche Begegnung mit Gott noch nicht hatten. Wenn Jesus der absolute Sieger und Herrscher in diesem Universum ist, so wie Johannes uns ihn hier vorstellt, wenn die Bibel recht hat, dann wird ihm auch das letzte Wort in dieser Weltgeschichte gehören. Wenn er derjenige ist, dann wird Jesus am Ende das letzte Wort haben. Und die Bibel ist ziemlich eindeutig, dass es für Menschen auf dieser Welt nur zwei mögliche Wege gibt, nachdem sie gestorben sind. Alle, die in ihrem Leben an Jesus bereits glaubten, die diese Begegnung hatten und ihr Leben Gott übergeben haben, die werden ewig, und ewig heißt für immer. Es hört nicht auf. Es gibt keinen Endpunkt, keinen Schlusspunkt, keinen Tod. Immer. Die werden immer, ewig mit Gott sein in seiner Herrlichkeit im Himmel. Jesus wird für diese Menschen der tröstende Herrscher sein, der nach dem finalen Sieg seine Kinder nach Hause holt. Das lesen wir in der Offenbarung, das lesen wir an vielen anderen Stellen in der Bibel. Wenn du hier auf dieser Erde Jesus glaubst, wirst du mit Gott im Himmel sein. In einem Ort, der unbeschreiblich schön ist. Aber alle Menschen, die nicht an Jesus geglaubt haben, werden für ewig getrennt sein für Gott. Und hier kann ich das wieder sagen, ohne Punkt, ohne Schlusspunkt, ohne Tod, ohne ein Ende, für immer getrennt von Gott. Das ist, was die Bibel uns sagt. In der Hölle. Für diese Menschen wird Jesus der gerechte und strafende Herrscher sein, weil sie ihm nicht geglaubt haben. Und mein Gebet, mein Wunsch ist es, dass jeder hier im Saal eine unvergessliche Begegnung mit Jesus Christus hat und sein Leben ganz Gott übergeben kann. Wir können nichts von uns selbst aus tun. Es gibt keine Religion, die uns näher zu Gott bringt. Es gibt kein eigenes Werk, das wir tun können, was uns näher zu Gott bringt. Es ist nur der Glaube an Jesus. Und vielleicht ist es ja dieser Bibeltext, durch den Jesus dir heute begegnet. Vielleicht ist es das Zeugnis, das die jungen Brüder durch die Taufe gegeben haben. Vielleicht aus deiner Verwandtschaft oder deine Freunde, die hier vorne sitzen, die das durch die Taufe bezeugt haben. Und dass Jesus dir durch dieses Zeugnis begegnet. Eine Begegnung mit Jesus ist das alles Entscheidende für dein Leben. Und ich komme zum Abschluss. Diese Predigt an diesem Festtag unserer Gemeinde soll dazu dienen, uns Jesus Christus noch einmal ganz bewusst in den Fokus zu rücken. Wir tun als Christen viel, wir tun als Menschen viel in unserem Leben, in unserem Alltag. Und wir vergessen es manchmal, Jesus ganz bewusst in den Fokus unseres Lebens hineinzunehmen. Und dieser Text soll dazu dienen, Jesus ja den Platz zu geben, der ihm gebührt. Ohne Christus wäre nämlich Glauben unmöglich und sinnlos. Ohne Christus hätte unser Leben keinen Sinn, weil alles in unserem Leben von Jesus abhängt. Alles. Wir können nichts von uns aus tun, es ist nur Jesu Gnade. Und Jesus ist nicht irgendjemand. Johannes hat uns gezeigt, wie Jesus Christus genau jetzt in diesem Moment aussieht. Er ist der Herrscher dieser Welt, vor dem niemand standhalten kann. Und ich wünsche uns so sehr, dass jeder von uns eine unvergessliche Begegnung mit Christus hat. Einmal, um ihn überhaupt kennenzulernen, ihm zu begegnen, sein Kind zu werden, aber auch allen anderen, dass wir uns dieser Majestät Gottes wieder neu bewusst werden und auf ihn ausrichten können. Jesus ist nicht ein kleiner Taschen-Jesus, den wir mal zusammenfalten in die Tasche und herausholen können, wenn wir ihn mal brauchen und ach, jetzt brauche ich Jesus wieder nicht, Problem ist weg, Jesus in die Tasche und das war's für die nächsten 2 Wochen. Jesus ist der unüberwindbare Herrscher dieses Universums und gleichzeitig ist er für uns Christen unser liebevoller Freund und unser Retter. Amen.